Zungenbrecher. Kennt ihr alle? Ich möchte, bevor ich da noch ein bisschen drauf eingehe, eine Bibelstelle vorlesen. Aus Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 9. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Der auferstandene Jesus, wir reden von dem, der aus dem Grab herausgekommen ist, der dann von diesem Tag an vielen Stellen Menschen erschienen ist, gepredigt hat, bis zu 500 auf einmal, sagt die Bibel, haben den auferstandenen Jesus gesehen. Und das war so sein letztes Meeting, so eine Art Abschlussbesprechung mit seinen 12. Und da gibt er diese Information unter anderem weiter. Und er sagt unmittelbar vor seiner Himmelfahrt eigentlich Folgendes. Er sagt erstens, ihr müsst nicht alles verstehen. Dann sagt er, ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist. Und schließlich sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr müsst nicht alles verstehen. Zungenbrecher ist laut Wikipedia eine bestimmte Wortfolge, deren schnelle, wiederholte Aussprache selbst Muttersprachlern schwerfällt. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Könnt ihr jetzt ein bisschen trainieren, sparen wir uns. Oder Fischers Fritz fischt frische Fische fischt Fischers Fritz. Und noch eins, was ihr vielleicht nicht so kennt, das ist so ein bisschen in unserer Region angesiedelt: Wenn Hessen in Essen Essen essen, essen Hessen Essen in Essen. Den kannte ich auch bis jetzt noch nicht, aber den fand ich gut. So, es gibt Zungenbrecher, die muss man nicht kennen, und einen, den muss man kennen. Und um den geht es heute Morgen. Die Taufe im Heiligen Geist bricht nämlich ganz andere Dinge. Die bricht uns nicht die Zunge in der Weise, wie das die vorgenannten Sätze zum Beispiel tun können, sondern sie bricht den eigenen Geist auf und setzt ihn frei. Ich erkläre gleich noch, warum. Sie bricht eine neue, starke Direktverbindung zum Thron Gottes. Sie bricht die Kraft des Teufels im eigenen Leben. Sie bricht Wege zu neuem, vollmächtigen Dienst für Gott. Nun ist es nicht das erste Pfingsten, wo ich predige. Und man versucht natürlich jedes Mal einen anderen Aspekt zu betonen, weil die Geschichte bleibt ja dieselbe, so wie Ostern oder Weihnachten auch. Ich habe mal vor ein paar Jahren über Pfingsten gesprochen. Der Titel, wenn ich mich recht erinnere, lautete Zauberzunge. Zauberzunge. Eine Zunge, die etwas hervorbringt, was vorher nicht da war. Ich habe das natürlich erklärt. Das ist natürlich kein Zaubern im Sinne von magischem Verhalten, sondern ein göttlicher Akt des Glaubens, der Dinge eben hervorruft, nach Hebräer 11, Vers 1, die nicht waren im Sichtbaren. Nun, wir müssen nicht alles verstehen. Ich fand das auch, einige haben es eben reingerufen, das ist entspannt. Ich finde, es ist eine der entspannendsten Botschaften der Bibel. Weil oft versuchen wir ja, wir sind ja rationell denkende Menschen, Logik ist für uns wichtig, gerade in unserer westlichen Gesellschaft. Viel wichtiger als Empathie oder Gefühle oder andere Dinge. Und so ist es leicht, an dem Wesentlichen vorbeizurutschen, weil wir es nicht grundlegend verstehen können. Ich persönlich glaube, einige Dinge in der Bibel können wir mit unserem Verstand auf dieser Erde nicht abschließend ergründen und verstehen. Deswegen hat Jesus auch nie gesagt, wisst. Wisst nur. Versteht nur. Er hat immer gesagt, glaubt nur. Glaubt nur. Kinder glauben, oder? Als kleines Mädchen hast du deinem Papa geglaubt, nehme ich an. Deiner Mama geglaubt. Als kleiner Junge hast du erstmal alles geglaubt, was die großen Leute so sagten. Wir wissen, dass es da Missbrauch gibt und dass nicht immer alles richtig und gut ist. Aber ich sage euch was, darum geht es, das in Bezug auf Gott und Gemeinde und Leiterschaft wieder zu entdecken. Weil da ganz viel Segen und Salbung drauf ruht. Das hat sich nämlich nie verändert. Auch wenn negative Erfahrungen geschehen sind und Missbrauch und all diese Dinge geschehen sind, hat sich das Prinzip des Glaubens nie verändert. Gott hat es nie umgeschrieben. Okay, das Konzept funktioniert nicht überall, ich muss es doch mal überarbeiten. Nein, Glauben heißt Vertrauen und das ist nicht außer Mode gekommen. Im Gegenteil, das werde ich euch auch noch beweisen. Zauberzunge, Zungenbrecher. Ich habe mal über Pfingsten gepredigt und habe den Heiligen Geist meine beste Freundin genannt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Botschaft. Diesen weiblichen Teil der Gottheit, der da mitschwingt im Heiligen Geist. Gott ist ja nicht Mann alleine, er ist beides. Es ist alles drin. Alle Wesensmerkmale, die uns als Menschen, als Frau, als Mann ausmachen, sind in Gott enthalten. Er hat sie nur in uns ein bisschen verteilt. Frauen haben die Teile mehr bekommen, Männer die Teile. Das ist gut so. Deswegen kommen wir zusammen und finden eine Einheit in der Ehe. Jüngerschaft bedeutet Folgen. Markus 16, Vers 17 und 18, da heißt es, und das kann man gerne nachschlagen, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Darf ich mal sehen, wer von euch bezeichnet sich selbst als einen Christusgläubigen? Okay, es sind ein paar. Euch gilt es ja. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Hier sind zwei interessante Worte drin, die möchte ich kurz mit euch anschauen. Das eine Wort ist das Wort Zeichen, Symaion, aus dem Griechischen heraus. Zeichen ist die Übersetzung, die bedeutet Notiz, die die Bekanntgabe eines offiziellen Gerichtsbeschluss bestätigt. Es bedeutet aber auch Siegel, Unterschrift, die die Echtheit eines Dokuments bestätigen. Da kommt dieses Wort her. Oder das Zeichen, das die Schlüssellokalitäten in einer Stadt markiert. Auch da gab es ein Zeichen für. Und das Wort Folgen, was hier genannt ist, ist die Übersetzung des griechischen Wortes Parakoloteo, welches meint, unermüdlich jemanden zu begleiten, beständig an der Seite eines Individuums zu sein, alle Zeit ganz nah bei einer Person zu sein, wie ein treuer Begleiter, der nie von meiner Seite weicht. Und weil das Wort Parakoloteo solch eine starke Bedeutung der Nachfolge einer bestimmten Person beinhaltet, wurde es schließlich dazu verwandt, Jüngerschaft zu beschreiben. Aus diesem Wort entstand dann dieser heute so umgängliche Begriff Jüngerschaft im christlichen Bereich. Ein echter Jünger wird seinem Lehrer treu überall hin nachfolgen, wohin dieser geht, und wird hingegeben den Unterweisungen seines Lehrers Folge leisten. Jesus machte hier die Grundlage klar, auf der diese Verheißung steht. Und diese Zeichen sollen denen folgen, die glauben. Diese Symaion sollen denen Parakoloteo, die glauben. Glauben, vertrauen, festhalten, nachfolgen. Ich meine, wir alle freuen uns über Markus 16 und über Parallelstellen hierzu. Es gibt viele Stellen, die das ankündigen. Und sind begeistert. Boah, wir Christen, wir sollen solche Dinge tun, die Jesus getan hat. Und größere hat Jesus selbst noch gesagt. Und übersehen manchmal, warum es bei uns nicht funktioniert. Manchmal kommt sogar dieser üble Strich runter und sagt, es funktioniert nicht. Also ist es nicht mehr biblisch oder es ist nicht biblisch oder es ist nicht für mich biblisch. Oder. Und wir verpassen die größten Dinge, die Menschen hier auf dieser Erde jemals getan haben und tun werden. Ja, aber es ist nichts passiert, Pastor. Ich habe es einen ganzen Monat probiert. Glauben ist eine Pflanze, die langsam wächst, aber sehr, sehr groß wird. Weil das Saatgut ist winzig, sehr klein, man sieht es oft. Und es muss in guten Boden, ja. Und dann muss sich's wässern und der Herr schenkt Wachstum. Und was wässert es, wo kommt das Wachstum her? Wort und Geist. Da sind wir wieder bei Pfingsten. Dann verstehen wir wieder, was diese Zeichen, die uns folgen, mit Pfingsten zu tun hat. Jesus wusste genau, weil vor der Auferstehung Jesu haben die Jünger relativ wenig im Bereich Wunder gewirkt. Die wurden zwar zu zweit ausgesandt, bekamen eine punktuelle Salbung, um in diesen Orten vorher schon zu heilen und Dinge zu tun, aber es war offensichtlich erstmal eine Ersterfahrung und da folgten dann noch ein paar andere Aussendungen. Aber ich denke, es war nicht so, dass es allumfassend immerzu möglich war, sondern es war eine besondere Salbung, die Gott freisetzte, weil es war noch alter Bund. Es war so die Salbung, wie die Propheten sie damals hatten. Es war nicht das, was wir heute als Jüngerschaft aller Gläubigen zur Verfügung stehen haben. Wir leben im neuen Bund. Die Dinge, die Voraussetzungen sind bereits erfüllt. Und die Voraussetzungen sind nicht deine Gutheit. Sie sind dein Glaube. Sie sind nicht deine Fehlerlosigkeit. Sie sind dein Vertrauen. Und da ist die Krux. Wenn wir merken, über längere Zeit funktioniert etwas nicht, dann müssen wir uns fragen, Gott, ganz ehrlich, wo hängt's bei mir? Das ist eine sehr ehrliche Frage. Ihr ahnt nicht, wie oft ich Gott diese Frage gestellt habe. Immer wenn ich gemerkt habe, gewisse Dinge sind nicht im biblischen Rahmen, dann frage ich Gott, was? Wo hängt es bei mir? Ich frage nicht Gott, was ist mit dir los? Hast du einen schlechten Tag heute? Oder? Hast du keine Lust, mir das zu geben, was du anderen gibst? Gott würde lächeln und sagen, was redest du für einen Schluss? Ich habe alle meine Kinder lieb, da gibt es keinen Unterschied. Aber die Art und Weise, wie Menschen umgehen mit mir, bestimmt natürlich die Art und Weise, wie sie Dinge empfangen können und mitnehmen. Beispiel Menschen, die du verachtest oder die du einfach nicht beachtest, da würdest du nicht mal erkennen, wenn die dir einen 100-Euro-Schein hinhalten, oder? Und wenn du sie verachtest, würdest du es natürlich auch nicht nehmen. Also würdest einfach an denen vorbeigehen, weil da vielleicht tausende andere noch sind. Du würdest die gar nicht wahrnehmen. Und manchmal gehen wir so mit Gott um. Naja, klar, wir wollen Gott anbeten und wir singen manchmal hier ein Lied und beten zusammen und geben vielleicht sogar den Zehnten. Aber wie ist das Leben im Alltag? Hat Gott einen festen Platz in deinem Zeitrahmen, in deinem Zeitbudget? Oder kriegt er das, was übrig bleibt, wenn du im Bett liegst und sagst, ich muss noch kurz noch beten, ich habe heute noch gar nicht gebetet. Danke, Herr, für... Ja, ich meine, es ist verständlich, oder? Wir alle haben anstrengende Tage und finden dann hoffentlich einen guten, gesegneten Schlaf. Aber Gott wartet auf dich, nicht du auf ihn. Er ist nämlich da. Er wünscht sich Zeit mit dir. Nicht um dein Zeitbudget noch mehr enger zu machen, sondern um dich zu beschenken, um dich freizusetzen, die Dinge zu empfangen, die du hast. Wusstest du, dass nur die erkannte Wahrheit freisetzen kann? Nicht die Wahrheit an sich setzt frei, sondern die erkannte Wahrheit. Erkennen heißt, ich muss ins Wort, ich muss in meiner Bibel zu Hause sein. Ich muss mir Predigten anhören, besser mehr als nur einmal in der Woche. Ich sollte in einer kleinen Gruppe sein, wo ich über meinen Glauben mich austauschen kann, wo ich Fragen stellen kann, wo jemand ist, der mir auch mal was sagt. Leute, Deutschland ist ein kritikverseuchtes Land wie kein anderes vermutlich in dieser Welt. Das Erste ist immer, man kritisiert. Man sucht das Negative. Und das schließt dich 100% aus von allem, was Gott für dich hat. Beobachte es. Beobachte Menschen, die kritische Grundhaltung haben. Die nehmen nichts mit. Die sitzen im selben Gottesdienst neben dir. Du gehst raus. Ach, wenn es kaum noch Abend so begeistert bist du von dem, was Gott dir gegeben hat. Und die Person neben dir sagt, hast du gesehen, was der Pastor für eine Krawatte angehabt hat? Also die hat ja gerade mal gar nicht gepasst. Heute habe ich extra aufgepasst. Wir können uns an Dingen festhalten und uns so selbst berauben von dem, was Gott für uns hat. Aufgrund der griechischen grammatikalen Form, mit der dieser Satz angewandt wird, sollte dieser Satz besser übersetzt werden mit: Diese Zeichen, die ich eben vorgelesen habe, sollen denen folgen, die beständig glauben. Das ist die Bedeutung. Ich glaube, Manfred Roth hat es so übersetzt. Oder was Rick Renner, ich habe es irgendwo abgeschrieben. Also dieser Satz. Diese Zeichen sollen denen folgen, die beständig glauben. Die beständig glauben. Beständig glauben. Beständig die Bibel lesen. Beständig Predigten anhören. Beständig mit Christen in Kontakt sind. Beständig gewisse Fernsehsendungen meiden. Ja, beständig aufpassen. Was lasse ich rein? Baut es meinen Glauben auf oder ab? Du hast in der Regel diese zwei Kategorien. Es gibt kaum neutrale Medien. Egal, Zeitschriften, Bücher. Es gibt gute, es gibt schlechte. Einigen bauen deinen Glauben ab, dass du denkst, boah, ich bin ja echt so eine Art Bergwerk, hier ist ja fast nichts mehr da. Ja, oder du baust den Berg auf. Einen guten Glaubensberg, meine ich jetzt. Gute Dinge. Glauben bedeutet nämlich Vertrauen, nicht Wissen. Und ohne diese Qualität von Jüngerschaft werden wir nie den Ort des vollkommenen Willens für unser Leben erreichen. Wir wissen, dass alles, was mit dem Glauben zu tun hat, alles, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, ich möchte es so rum sagen, die Geistestaufe, die Wiedergeburt schon, der Heilige Geist kommt ja in dich hinein, wenn du von neuem geboren bist, die Geistestaufe, die Geistesgaben, die geistlichen Ämter, die Frucht des Heiligen Geistes, alles, die geistliche Waffenrüstung hängt hiermit zusammen. Sie wird nur in verkümmerter Form in uns sein oder durch uns wirken können, wenn wir versuchen, alles zu verstehen, statt dem Wort und Geist Gottes zu glauben, zu vertrauen und zu folgen. Versuch mal, die Geistesgaben zu verstehen. Ich meine, da hört es doch schon irgendwo auf. Man kann gewisse Grundsätzlichkeiten natürlich festhalten, da gibt es auch Lehre drüber, gute Bücher, aber so verstehen ist für mich das Wort, das geht über das hinaus. Aber ich kann folgen. Ich kann sagen, ha, okay, du hast Geistesgaben. Fantastisch. Her damit. Ich nehme sie im Glauben. Ich probiere Dinge aus. Ich wachse in diesen Bereichen. Ich probiere in der Zelle aus, prophetische Worte weiterzugeben. Wenn ich daneben liege, wird meine Zelle, Mama, mein Zellpapa mir liebevoll Korrektur geben. Und ich werde lernen, was die Stimme des Heiligen Geistes ist und was eben meine eigene war oder was irgendeine Stimme war. Wir haben jetzt bald dieses tolle Seminar hier. Ich meine, das ist, ihr wisst, das ist Deutschland-Premiere. Dieses Seminar hat es noch nie im deutschsprachigen Raum gegeben und erst recht noch nie weltweit Deutsch. Vor 20 Jahren gab es schon einmal in Englisch, das wusste ich noch gar nicht. Okay, jetzt habe ich überall gesagt, Deutschland-Premiere. Nein, in Deutsch ist es dann Deutschland-Premiere. Okay. Zweiter Punkt. Also ihr müsst nicht alles verstehen, das haben wir jetzt hoffentlich verstanden. Zweitens, ihr werdet Kraft empfangen. Ich meine, der auferstandene Jesus gibt seine Abschlussbesprechung. Und ihr wisst, ich komme aus der Armee, 4 Jahre gedient und da galt es, der letzte Befehl war gültig, bis er aufgehoben wurde durch einen neuen Befehl. Und diese letzten Befehle unseres Herrn sind nie aufgehoben worden, bis heute nicht. Und so ist es für mich ganz logisch, dass diese Befehle Gültigkeit behalten haben, bis heute. So auch wenn dieser Befehl 2000 Jahre alt ist, ist er immer noch aktuell. Jemand sagte mal, wenn du die Bibel liest, dann ist die aktueller als die Tageszeitung von morgen. Ich mag den Gedanken. Ist was dran. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Wie könnt ihr euch diese Stelle heute vorenthalten? Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Nun, das schönste Wörtchen in dem ganzen Text ist das kurze Wort alle. Da steht nicht nur die 12 oder die 3 obersten von den 12. Da steht alle. Und man geht davon aus, dass es über 100 Leute waren, 100, 120, vielleicht wie hier. Die saßen im Obersaal, so wie wir heute hier im Obersaal sitzen. Schön, ne? Stell dir vor, die Himmel brechen auf und auf einmal kommt eine riesige Feuerflamme auf uns zu und die verteilt sich in viele kleine Flammen und setzt sich auf jeden von uns. Ich meine, das wäre schon krass, oder? Wir würden morgen in der Bildzeitung sein. Ey. Oder? Ja, ich meine, Pfingsten. Ey, die Ersten fangen an und sagen, lass uns doch den Pfingstfeiertag abschaffen. Hat doch eh keine Bedeutung mehr. Ja, habe ich gelesen jetzt in englischen Medien. Ich verstehe es, klar, wenn es keine Bedeutung hat, warum soll ich das feiern? Aber die Bedeutung ist so gewaltig, die Leute haben es nur vergessen. Oder glauben es einfach nicht mehr, weil das Glauben ist ja gerade so ein Problem. Wenn ich ja alles verstehen will und habe ein anderes Konzept, vielleicht das darwinische Konzept oder das humanistische Konzept und dann kommt dann jemand und sagt, Gott ist der Gott, der ist der allein wahre Gott, der alleine rettet, das ist der einzige Weg und der Gott hat noch einen Namen, Jesus Christus und was ist mit den anderen Göttern? Wisst ihr, die Systeme in unserer säkulären Gesellschaft sind sehr unterschiedlich, sie sind nicht einheitlich. Es gibt durchaus Gruppen, starke Gruppen. Aber dieses Konzept ist für viele zu krass. Die glauben eher, dass die UFOs irgendwo landen und die Leute abholen, als dass sie glauben, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, dann auferstanden ist von den Toten, dann, bevor er in den Himmel gegangen ist, Pfingsten angekündigt hat und tatsächlich Wort gehalten hat und den Heiligen Geist in einer Art und Weise gesandt hat, dass eine Hauptstadt, damals eine große Hauptstadt, völlig außer Rand und Band kam, Jerusalem. Weil das war ja nicht, es blieb ja nicht verborgen, dieses erste Pfingsten. Das war ja, da war ja gerade richtig was los. Die hatten gerade Messe, ne, in Jerusalem. Also ich spiele jetzt ein bisschen mit dem Wort. Es waren von allen möglichen Ländern und Städten waren Leute da, in allen möglichen Sprachen, weil da ein großes jüdisches Fest war. Und dann brachen diese 120 aus diesem Haus raus, sie konnten es nicht mehr halten, weil sie das da erlebt haben. Und ich weiß nicht, ob man die Flammen noch sah, aber auf jeden Fall hörte man die Stimmen. Man hörte diese Galiläer reden in allen möglichen Fremdsprachen. Sie waren alle einmütig beisammen. Habt ihr das gelesen eben? Sie waren alle einmütig beisammen. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und alle fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Alle, alle, alle. Nicht manche, nicht viele, alle. Wir wissen auch, dass die Geistestaufe nicht nur zu Pfingsten geschah. Zu Pfingsten geschah Pfingsten. Und es geschah die Taufe im Heiligen Geist, die allererste, und dann geschahen viele weitere Erfüllungen mit dem Heiligen Geist. Ich möchte euch ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament dazu nennen. Während einer Gebetsversammlung nach einem strengen Verhör durch die Hohenpriester lesen wir in Apostelgeschichte 4, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das war nicht so lange nach dem ersten Pfingstfest. Und da waren die Leute dabei, die auch beim ersten Pfingstfest waren. Das heißt, die bekamen nochmal eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das allein zeigt uns schon, es ist gar nicht übel, da öfters drum zu bitten. Und sagen, Gott, ich könnte gerade wieder mal Nachschlag gebrauchen. So, ich brauche mehr von dieser Fülle des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie viel unzählige Mal ich das gemacht habe und habe mir das neu geholt. Und preis sei Gott. Ja, ist nicht jetzt eine andere Zungensprache kommt oder sowas, aber du kriegst die Kraft zurück. Was im Laufe so eines Lebens kommen viele Dinge, die die Kraft wegziehen und rauben. Manches verliert man, manches kriegt man gestohlen, manches hat man einfach verbraucht. Und das ist es, was Gott ja sagt. Er will, dass wir abhängig bleiben von ihm. Deswegen gibt er uns nicht die Fülle, die ein für alle Mal immer ausreicht. Und wir können dann unser eigenes Ding weiterdrehen, wie wir wollen. Man sagt, hey, ihr braucht mich mehr als ihr ahnt. Deswegen gebe ich euch so einen Heiligen Geist. Aber diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die braucht ihr immer wieder mal. Ihr braucht immer wieder Zeiten mit mir. Es muss nicht ein Gottesdienst sein. Die kannst du zu Hause empfangen, in deiner Gebetszeit. Die kannst du empfangen, wenn dann dein Ehepartner für dich betet. Oder es gibt viele Möglichkeiten, das zu empfangen. Dann gab es die Predigt in Samaria. Da legten sie, ich glaube es waren Petrus und Johannes, legten den schon gläubig gewordenen, die aber noch keine Geistestaufe hatten, die Hände auf. Und es heißt hier, sie empfingen den Heiligen Geist. Dann, mein Sohn hat mir heute vorgelesen, Kaleb hat heute Bibel gelesen, Apostelgeschichte. Und er sagt, ey, ich habe heute gelesen, wie Ananias dem Paulus die Hände aufgelegt hat und er den Heiligen Geist empfing. Sag ich, ja. Wir lesen sonntags morgens so zusammen als Familie und dann sagt jeder kurz zum Schluss, was hat er so mitgenommen aus seiner Bibellese. Und das war so ein Satz, ja, Ananias. Ananias ging hin, trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Wow! Das Erste, was Paulus erlebte, waren offene Augen und Reden in neuen Zungen. Er sagt übrigens hinterher im 1. Korinther 14, dass er mehr in Zungen redet als alle anderen. Das war schon eine coole Sache. Und an Hananias war das, oder Ananias hieß er, der das weitergegeben hat. Jemand, von dem man sonst gar nichts mehr hört. Das war irgendein Christ, den Gott rufen konnte und der so viel Mut hatte, zu diesem Christenverfolger ins Krankenbett zu gehen, mit der Gefahr, dass er vielleicht nicht mehr nach Hause kommt. Weil, ne, wenn der gesagt hat, jetzt ist einer von denen, gerade festnehmen. Wer ist das gewesen? Paulus hat den 12 Männern in Ephesus gedient, da heißt es in der Apostelgeschichte 19, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. So, wir haben den zweiten Punkt gerade erledigt. Ihr müsst nicht alles verstehen und ihr werdet Kraft empfangen. Und ich möchte es betonen, es geht hier um dich. Und im dritten gerade so. Es geht nicht um die ersten Christen. Es geht um dich. Pfingsten ist immer aktuell. Wie Ostern und Weihnachten. Es geht immer um mich. Es geht nicht um irgendjemanden. Es geht auch nicht um deinen Nachbarn. Es geht um dich. Das ist das Schöne, wenn Gott uns anspricht durch so eine Predigt, wo wir mit so vielen Leuten sitzen. Man kann das als gute Predigt einfach nehmen oder man kann das als persönliche Ansprache nehmen. Ich glaube, wenn hier jemand steht, von Gott berufen zu predigen, dann spricht dir die Worte aus, die er dir gerne sagen möchte. Und wenn du ein offenes Herz hast, erkennst du das. Und das sind für dich vielleicht andere Worte als für dich, aus derselben Predigt. Aber du spürst, da ist ein Feuer hinter. Das ist nicht einfach der Bernd, der irgendwas erzählt. Da ist von Gott was drin. Und das ist etwas, was dein Leben für immer verändern kann. Deswegen haben wir diese Proklamation am Anfang. Ich glaube das, ich spreche dir jedes Mal voll Eifer mit, weil ich weiß, meine eigene Predigt verändert mein eigenes Leben. Weil ich weiß, es ist nicht mein Wort, was mich verändert, es ist sein Wort, was in dem Fall durch mich auch kommen kann. Oft kommt es durch meine Frau, oft kommt es durch Freunde, denen ich zuhöre und es verändert mein Leben. Hast du jemals so zu deinem Zellleiter gegangen, in eine Beratung oder in eine Quality Time und hast erwartet, dass Gott jetzt zu dir was sagt? Im Gespräch, während einem Kaffee trinken? Mit dieser Haltung nimmst du Dinge mit, die du sonst nie bekommen würdest. Ich empfehle es dir. Probier es aus. Ihr werdet meine Zeugen sein. Lass mich dir verraten, die Geistestaufe ist nicht dazu gegeben worden, um eine charismatische Bewegung ins Leben zu rufen oder eine Pfingstkirche zu gründen. Das war nie der Sinn und Zweck. Die Geistestaufe ist auch nicht gegeben worden, damit du dich wohlfühlst, im Gottesdienst lachst oder weinst. Die Dinge passieren, wenn der Heilige Geist kommt oder umfällst. Die Geistestaufe ist gegeben worden, damit du damit etwas tust. Damit du durch sie etwas Größeres tun kannst. Sie ist dir zum Dienst gegeben. Jesus ließ keinen Zweifel, dass der Heilige Geist zu einem bestimmten Zweck gegeben wurde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wir gehen nochmal zu dieser Stelle. Der auferstandene Jesus, kurz vor seiner Himmelfahrt. Abschlussbesprechung mit seinen Jüngern. Wir haben sie ganz am Anfang gelesen. Jetzt nur der Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Würde Jesus das jetzt umsetzen oder umlegen auf dich und mich im persönlichen, individuellen Bereich, würde er zu mir vielleicht sagen, und du Bernd, du wirst Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf dich gekommen ist und dann wirst du mein Zeuge sein in der Schulstraße, in Heistenbach, im Landkreis Bad Ems, im Landkreis Limburg-Weilburg, in Hessen und Rheinland-Pfalz, in Deutschland und bis an die Enden der Erde. Wo, ist doch die Frage, wie es hier heißt, und in ganz Jerusalem. Wo ist dein Jerusalem? Da, wo du wohnst, da, wo du arbeitest. Dein Jerusalem, das ist deine Stadt. Ich habe ja öfters mit Limburger Pastoren zu tun und manchmal bin ich frech. Und dann sage ich, wisst ihr eigentlich, dass ich der einzige echte Limburger Pastor bin hier im Haus? Und es ist der katholische Priester da und der evangelische Pfarrer da und Freikirchler. Und dann gucken sie, ich bin der Einzige, der hier geboren ist. Das ist meine Stadt übrigens. Und ich nehme das wirklich ernst. Ich glaube das. Ich glaube, Limburg ist meine Stadt. Nicht, dass die anderen nicht genauso ihre Limburg zu ihrer Stadt machen können. Aber ich nehme das ernst. Das ist mein Samaria, mein Jerusalem. Was ist dein Jerusalem? Wisst ihr, du hast eins. Nur die Frage ist, ob du es erkennst und ob du es dazu machst. Du sagst, hey, der Ort hier, Waldernbach ist mein Ort, oder Erika? Kannst du sagen, oder kannst du sagen, es ist Waldernbach, ich wohne halt hier. Nimm Verantwortung, geistige Verantwortung für die Straße, wo du wohnst, für den Ort, wo du wohnst, für den Ort, wo du arbeitest. Man kann das aussehen, je nachdem, wie dein Glaube wächst. Und dann sagt Gott, ich will Zeuge sein. Wie? Wo? Wo ist vorbereitetes Werk? Epheser 2, Vers 10. Ich nenne die jetzt E210er, die vorbereiteten Werke. Wo sind sie? Wo ist jemand, der ein offenes Herz hat, wo ich was sagen darf? Petrus hielt seine erste Predigt unmittelbar nach Pfingsten. Und ich meine, wir reden von Petrus. Der Petrus, wo der auferstandene Jesus, als er aus dem Grab kam, ich glaube, er hat das zu Maria gesagt, er sagt, Maria Magdalena, er sagte, sag den Jüngern und Petrus, ich bin wieder da. Autsch. Den Jüngern und Petrus. Petrus war der Zweite, der Jesus verleugnet hat. Ne? Der eine hat sich aufgehängt, nicht so richtig, ist aber dann auch gestorben. Und der andere war Petrus, ist weggelaufen. Hat Jesus verleugnet dreimal. Und so wurde er angesprochen als nicht mehr Jünger. Jünger läuft ja nach, nicht weg, oder? Immer ehrlich, wer von uns ist auch schon mal weggelaufen? Bestimmt mehr als einmal. Und damals wäre ich auch weggelaufen wahrscheinlich. Bin ich immer so mutig, wie ich aussehe? Du? Der Tod auf dich wartet? Geht man halt erstmal auf Abstand? Es war noch vor Pfingsten, das ist die Entschuldigung, der Heilige Geist war noch nicht da. Es war noch alttestamentliche Zeit vor der Auferstehung. Und jetzt kommt Jesus, Petrus, und hält seine erste Predigt, nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. Er sagt unter anderem, nach der Predigt, als sie aber das hörten, die vielen Zuhörer, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Das ist ein toller Satz, wenn ihr den hört, habt ihr was richtig gemacht. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Wenn du noch nicht getauft bist als Christ, geh die Sache an. Guck, wo Gott dich in eine Gemeinde pflanzt, stell einen Antrag, mach was nötig ist, um Mitglied zu sein und lass dich im Wasser taufen vor allen, die zuschauen wollen. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Was geschah noch? Was im Dienst? Durch die Taufe im Heiligen Geist. Petrus und Johannes dienten in der Kraft des Heiligen Geistes. Nachdem sie einen von Geburt an lahmen Bettler vor der schönen Pforte des Tempels geheilt hatten, wurden sie von dem Hohepriester und den Ältesten der Juden verhört. Und danach lesen wir, es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der Hohepriester, und Kajaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in die Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen. Der feige Petrus, der von denselben Leuten weggelaufen ist, steht jetzt genau vor ihnen. Er blickt sie an und sagt, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Kinnladen runterklappen von den Ältesten und Hohepriestern? Der einfache Fischer, der weggelaufen ist, der verleugnet hat? Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie erkannten denselben Spirit. Wen erkennen die Leute, wenn sie dir länger zuhören? Welcher Spirit kommt da durch? The Holy Spirit oder the Worldly Spirit? Die letzte TV-Show? Die letzte Tageszeitung? Oder the Holy Spirit? Ja? Das ist die Frage. Mach den Mund lange genug auf und ich kann dir genau sagen, welcher Spirit drin ist. Welcher rüberkommt. Petrus wurde gerufen, wieder Petrus, ich meine, ey, ist es eine Chance für dich, oder? Wenn du versagt hast, wenn du mal vor Gott weggelaufen bist, ist es eine Chance für dich. Der Petrus, der hat seine Chance ergriffen, der wurde nachher nicht mehr genannt, die Jünger und Petrus. Oder Petrus und die Jünger. Er war der Oberjünger, ja, hat eine Weile Führungsposition gehabt, auch in der Gemeinde und hat vieles getan in der damalig bekannten Welt. Petrus wurde gerufen, einen römischen Hauptmann das Evangelium zu bringen. Nicht lange nach Pfingsten war das alles. Es war alles innerhalb von ein paar Monaten, maximal ein, zwei Jahren. Das war der erste Heide übrigens, der das Evangelium empfing. Das heißt in Apostelgeschichte 10, während Petrus noch diese Worte redete, er predigte dort, fiel der Heilige Geist auf alle, die das hörten. Hast du das schon mal erwartet, dass wenn du irgendwo verkündigst, ist nicht immer eine Predigt, ist manchmal einfach nur eine kleine Erzählung, ein Zeugnis, ein Bericht, dass der Heilige Geist fallen könnte auf die, die zuhören, weil deine Worte etwas transportieren, das göttlicher ist als alles, was du dir vorstellst, das in deinen Worten wäre? Wir haben heute von Samen gehört, die der Dreck nicht behindern kann, sondern fördert. Als Gärtner weiß ich, es gibt viele Saatgut, das ist Dunkelkeimer. Wenn da kein Dreck drauf liegt, wird es nie wachsen. Hä? Lass uns Dunkelkeimer sein. Lass den Dreck doch da sein. Wir stoßen durch. Im Spaziergang habe ich ein paar schöne Fotos gemacht von Pflanzen, die durch den Asphalt durchkamen. Das sind so tolle Bilder. Das ist so kleines, zerbrechliches, es drückt sich durch, der Asphalt platzt auf und dann kommt diese kleine, feine Pflanze durch und entfaltet ihr Leben jenseits aller Chancen. Also, während Petrus fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, also jüdisch Gläubige, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott preisen. Das war ein Novum, das war was ganz Neues. Wie? Wir sind doch das auserwählte Volk. Dann verstanden sie Stück für Stück, was Jesus alles schon gesagt hat, was im Alten Testament schon stand an Ankündigung, dass Gott der ganzen Welt die Tür aufmachen möchte. Und dass das geschehen ist durch Jesus Christus. Dass eben nicht nur ein Volk den Zugang zu Gott bekam, sondern durch den Glauben jeder Mann und jede Frau auf diesem Planeten. Also so viel zum ersten Unterpunkt. Der Heilige Geist, die Taufe im Heiligen Geist ist zum Dienst gegeben. Mein zweiter Unterpunkt ist, die Geistestaufe dient zur persönlichen Erbauung. Ich mag diesen Part auch sehr gern. Es ist schön, mit dem Herrn zu dienen, aber es ist auch einfach nur schön, in Zungen reden zu können und während dieser Zeit Gott zu genießen und auf verschiedene Art und Weisen oft Segnungen zu empfangen. Manchmal in Gedanken, in Ideen, in Konzepten, in Einsichten, manchmal durch Gefühle, manchmal fange ich einfach an zu lachen. Wisst ihr, dass Lachen so gesund ist? Das ist eine der gesündesten Körperhaltungen, die du haben kannst, sagt dir jeder Mediziner. Lachen beschäftigt so viel mehr als nur ein paar Muskeln in dir. Dein ganzer Körper bekommt Lebenssignale statt Todsignale, wenn man nur so Todsignale. Der Körper bekommt eigentlich mitgeteilt, das Leben lohnt sich nicht, schalt schon mal ein paar Dinge ab. Mach ein paar Zellenblatt, Krebs, hindern Krebs nicht ganz so arg. Ja. Aber Lachen ist Gegenteil. Lachen fördert, Lachen gibt Signale an den Körper, hey, volle Kanne, das ist gut zu leben. Lass das Leben noch länger dauern. Lass uns das alles vorbereiten, dass es ein langes, gesundes Leben ist. Das ist nicht meine Idee. Das könnt ihr in vielen Fachliteratur und Vorträgen nachhören und nachlesen, wenn es um Gehirnforschung geht und diese Dinge. Die Leute wissen heute viel mehr als vor 20 Jahren über den Bereich. Es heißt im 1. Korinther 14, Vers 4, wer in einer Sprache redet, es geht um die Geistestaufe hierbei, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Paulus wägt das hier so ein bisschen ab. Er sagt, Weissagen ist für die Gemeinde eigentlich sogar noch wichtiger, weil dadurch werden Leute erbaut. Aber er sagt halt auch gleichzeitig, die Geistestaufe, das Reden in neuen Zungen, ist für jeden Einzelnen ganz wichtig, weil du erbaust dich selbst geistlich. Also es gibt, denke ich, keinen Tag in meinem Leben, wo ich nicht in neuen Zungen bete. Es ist nicht immer eine halbe Stunde. Es ist manchmal nur 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde. Manchmal halbe Stunde, manchmal mehrfach. Und ich sage dir, diese Zeiten machen was mit dir. Wenn du da mit einem trüben Geist reingehst und fängst an, Kora la pratu somo tiambari ala bosamo tori ala siambaro stoi, kembora lasto motoriatai, es fängt was in dir an, Leben zu produzieren. Und das hat Auswirkungen auf dein ganzes Sein, nicht nur auf das Reden. Es heißt dann auch, dritter Punkt, wer in Sprachen redet, spricht Geheimnisse zu Gott. Auch 1. Korinther 14. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Das Anfangslied heute war eigentlich völlig bedeutungslos für jeden, der in Sprachen spricht. Denn dir fehlen dann nicht länger die Worte. Wir haben Worte, die genau dafür da sind, um Gott zu ehren, um Gott zu preisen. Wenn mir die natürlichen Worte ausgehen, gehe ich fast automatisch im Zungenreden über. Weil ich weiß, damit ehre ich Gott permanent. Mit Worten, die schöner sind als alle, die ich produzieren könnte. Vierter Unterpunkt, die Voraussetzung zum Empfangen der Geistestaufe. Ich möchte hier Dr. Harold Lindzel, der verantwortliche Herausgeber und Leiter von Christianity Today war und über 20 Jahren an verschiedenen Fakultäten, mehreren Bibelschulen und theologischen Seminaren diente, der schrieb unter anderem das Buch The Holy Spirit in the Latter Days, war damals ein sehr bekanntes Werk von evangelikalen Theologen über die Geistesgaben. Und Dr. Lindzel gibt uns 5 Voraussetzungen, um die Geistestaufe zu empfangen. Ihr seht sie hier auf dem Chart. Erste Voraussetzung, von Neuem geboren zu sein. Das heißt, man hat sein Leben bewusst Jesus Christus gegeben und sich entschieden, ihm nachzufolgen für das ganze Leben mit aller Konsequenz. Das ist, was wir auch gleich wieder anbieten, wie in jedem Gottesdienst. Oder wer die CD hört, zum Schluss ist ein Gebet dabei, wo ihr das Übergabegebet nachsprechen könnt. Und wenn das von eurem Herzen kommt, dann habt ihr in diesem Moment entschieden, Gott nachzufolgen für den Rest eurer Tage. Und das eröffnet euch auch die Geistestaufe. Die zweite Voraussetzung, die er nennt, ist, unter der Herrschaft Christi zu leben. Das bedeutet also nicht, ich habe einmal irgendwann das Übergabegebet auch sogar ernstlich mitgesprochen, aber dann habe ich wieder gelebt, wie ich wollte. Nein, das heißt, ich bleibe unter der Herrschaft Christi. Ich werde Dinge tun, die er mir sagt, auch wenn ich sie nicht mag. Das entscheidet eigentlich, ob es ein Jünger ist oder gerne einer wäre, möchte gern oder echter Jünger. Ja, wie soll man Zehen geben? Oder wie soll jeden Sonntag im Gottesdienst sitzen? Ich soll in eine Zelle gehen. Ich überzeichne mal, ja, aber das sind so typische Merkmale. Oder ich soll verbindlich in der Gemeinde sein. Ich mache doch, was ich will. Also das meine ich. Ja, wir sind ja individuell geprägt, gerade wir in Deutschland in unserer Zeit. Für uns ist es erstmal ein echter Schritt zu sagen, ich folge Christus nach. Weil das heißt eben nicht nur, ich bete mal ein Gebet und lebe dann mit Jesus fröhlich bis zu meinem Lebensende, sondern es bedeutet, ich gehe einen Schritt auf Christus zu, gehe sozusagen auf eine Art Fließband, halte mich an ihm fest und gehe nicht mehr runter und tue all das, was dann kommt, was die Bibel mir sagt. Wer von uns wusste an dem Tag, wo er sich bekehrt, was alles dazugehört? Kaum einer. Ich weiß heute noch nicht alles, was dazugehört, weil ich lerne immer noch neue Dinge und lese meine Bibel und denke, okay, ja, du willst das, ich will lieber das, okay, ich mache das, was du willst. Okay? So wie ein guter Ehemann. Ich meine, wenn du deine Frau liebst, dann wirst du nicht immer sagen, ja, ich will aber dahin in Urlaub und du willst dahin. Dann wird dein erster Satz sein, okay, du willst dahin, dann fahren wir dahin. Ja, und du? Bei ihm kommt keiner zu kurz. Er wird es machen. Ich werde einfach meiner Frau dienen, wie ich kann. Und er ist unser Bräutigam, oder? Eine gute Frau wird das natürlich genauso mal sagen, Schatz, Moment mal, du willst aber lieber dahin. Dann streiten wir uns über ganz andere Dinge. Schönerer Streit, viel schönerer Streit. Da gibt es keinen Verlierer dann dabei, wisst ihr? Jeder gewinnt. Der nachgibt, gewinnt und der das bekommt, gewinnt auch. Und die Haltung ist einfach die schöne. Um die geht's. Und die möchte Gott von uns auch haben. Drittens sagt er, sämtliche Sünden im Leben zu bekennen und umzukehren. Ein Punkt, wo manch einer vielleicht noch nicht ganz durch ist. Bist vielleicht von neuem geboren und willst auch aufrichtig unter der Herrschaft Christi leben, aber dein Leben ist noch nie so richtig aufgeräumt worden. Das Begegnungswochenende, was wir anbieten, ist solch eine Aufräumstation. Ist nicht der einzige Weg, das zu machen. Man kann es auch in einem persönlichen Gespräch mit einem Zellleiter machen. Nimm dir 1-2 Stunden Zeit, schreib dir vorher deine Sünden auf und bekenn sie vor einem Menschen, dem du vertraust. Und dann kannst du den Zettel verbrennen, sprich, lässt dir Vergebung zusprechen und die Sache ist Geschichte. Es sei denn, du hast noch was wieder gut zu machen. Das gibt es auch manchmal, dass man Dinge noch in Ordnung bringen muss, die man verbockt hat vorher. Wenn man betrogen hat, Dinge zurückzugeben, zurückzuzahlen, das ist richtig und gut. Und dann hast du es aber auch weg, dann bist du frei. Es wird dein Leben nicht länger verkürzen, was nämlich sonst Dinge tun. Schuld verkürzt das Leben. Paulus sagte, Schulde sollt es immer der Tod, und zwar der frühere. Viertens sagt er, Gott um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu bitten. Das ist, was vielleicht heute ein paar von euch tun wollen. Wenn ihr schon da seid und sagt, ja, ich möchte es gerne, dann es liegt an dir, weil das wird niemand aufgezwungen oder so. Und du kannst ja auch dein Leben lang sitzen, ohne das zu bekommen. Aber meine Empfehlung ist, verpasst es nicht. Das ist die stärkste Kraftausrüstung, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und das ist wie wenn ich mein Auto mit einem 1-Liter Zweitaktmotor fahre, könnte aber einen 8-Zylinder haben. Für dasselbe Geld, dasselbe Spritverbrauch. Wäre ich doch blöd, oder? Wenn ich sage, ich nehme den 2-Zylinder. Brumm, 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 brumm. Oder hönn. Ja? Ich meine, das ist es, worum es geht. Gott gibt uns einfach einen anderen Motor. Und damit geht ganz was anderes, als was wir mit unserem von Natur aus eher schwächeren Motor und vor allem unser Sprit ist schnell all, oder? Sein Sprit nie. Er hat alle Raffinerien, die wir je brauchen werden, zur Verfügung. Und dann fünftens, die Verheißung in Anspruch zu nehmen, das ist dann eben auch der Schritt zu sagen, Gott, jetzt nehme ich es in Anspruch, weil das funktioniert wie alle anderen guten Dinge im Glauben. Ich empfange das nicht, weil mir jemand die Hände auflegt. Das wird passieren, das ist auch biblisch, die Hände auflegen für die Erfüllung. Nein, ich empfange es in erster Linie dadurch, dass ich es im Glauben ergreife und sage, Gott, da legt mir jetzt jemand die Hände auf, das ist jemand, den du geschickt hast. Und du sagtest in der Bibel, Hände auflegen ist gut für die Taufe im Heiligen Geist, aber ich nehme es mir jetzt. Das ist mein Point of Contact, mein Punkt des Kontakts mit dir, Gott, und den nutze ich. Und ich ergreife es mir jetzt. Und ich mache jetzt meinen Mund auf und ich fange an, was zu stammeln. Gibt es ja verschiedene Strategien. Einige sagen, sprich doch dem nach, der gerade für dich betet, der gerade in Zungen betet, versuch die Worte nachzusprechen. Schaffst du sowieso nicht. Aber es könnte ein Weg sein, dass dein Mund sich lockert. Weil wenn du die ersten Worte aussprichst, kommt der Rest von allein. Und dann kommt es, dann ist es deins, dann ist es was Echtes. Aber wenn er nur so steht, so, und Gebet empfängt, ne? Der andere betet, Kura la passieren, und denkst, jetzt muss ja gleich irgendwas passieren, passiert nichts. Wäre zumindest das erste Mal, dass ich das so erlebe. Du machst deinen Mund auf und fängst an, im Glauben etwas zu sagen, ein Geplapper. Und auf einmal merkst du, wow, jetzt kommt aber was nach. Das ist jetzt nicht mehr mein Geblabber, das ist jetzt, da fließt was, da kommt was in Bewegung, da wird was, wie ein Fass, was voll ist mit Wein, du stichst rein, dann fängt es an und kommt durch. So ist es. Dr. Linzel schreibt, dass der Glaube in Bezug auf das Empfangen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist in 6 Aussagen zusammengefasst werden kann. Er sagt, die Fülle des Geistes ist das Geburtsrecht jedes Christen und gehört einem Menschen auf Grundlage der Verheißung des Bundes der Erlösung. Jedermann, jedem Christen gehört das. Zweitens, seit Pfingsten steht die Verheißung des Geistes sämtlichen Gläubigen zur Verfügung. Drittens, Gläubige wissen, ob sie die Fülle des Geistes haben. Ist man sich dessen nicht sicher, hat man sie auch noch nicht. Viertens, es ist in der Bibel eindeutig erkennbar, dass man diese Fülle nicht aus eigener Kraft sicherstellen und sie auch nicht erwarten kann. Aus eigener Kraft. Fünftens, was es auch kostet, jeder ernsthafte Gläubige sollte die Fülle des Geistes erhalten. Wir reden von einem evangelikalen Theologen, finde ich so klasse. Sechstens, Gott hält immer sein Wort und die Gläubigen können sich sicher sein, dass sie den Heiligen Geist auf jeden Fall empfangen werden, wenn sie die festgelegten Bedingungen dafür erfüllt haben. Ich fasse zusammen. Ihr müsst nicht alles verstehen. Das ist so gut, so gut. Ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist. Nicht durch die Hände von jemandem, oder durch den Heiligen Geist. Und ihr werdet seine Zeugen sein. Euch ein Zeuge sein, ich bin ja noch gar nicht. In dem Moment, wo der Heilige Geist Herrschaft bekommt über dein Leben, wird er Dinge durch dein Leben tun können, die er nie vorher tun konnte. Denk an Petrus, denk an Paulus. Das sind 2 ziemlich radikale Beispiele von Leuten, die vorher nicht wirklich den großen Glauben hatten und Dinge für Gott getan hat. Der eine dachte noch, er tut es für Gott, der Paulus, ja, als Christenverfolger. Aber was passierte, nachdem der Heilige Geist reinkam? Nachdem diese Taufe im Heiligen Geist kam, veränderte sich alles. Die Jerusalemer Gemeinde, die nur unter sich war, fing auf einmal an zu predigen. Denn dann kam erst Verfolgung, die andere Seite der Medaille. Und das zerstreute sie dann in die ganze Umgebung und so entstand das Christentum. Und viertens, Ziel der Geistestaufe ist es, kraftvolle Zeugen des Evangeliums zu sein. Dr. Harold Lindsay glaubt Folgendes. Nee, das lese ich euch erst gleich vor. Vorher frage ich euch was. Wer von euch sitzt jetzt hier und sagt, ja, ich wäre ja schon gerne hier, aber ich bin ja noch nicht mal wirklich da. Ich bin neugierig und ich bin vielleicht auch religiös geprägt und vielleicht schon Jahrzehnte in der Kirche, aber ich kann nicht sagen, dass ich Jesus Christus nachfolge. Ich meine, Jesus, das ist eine Beziehungsebene, die mir noch fremd ist. Ich kenne die Figur Jesus Christus, ich weiß auch, was die Bibel ist, aber ich habe nicht wirklich jemals gesagt, Jesus Christus, hier ist mein Leben, von heute an möchte ich dir nachfolgen, vergib mir alle meine Schuld. Wenn du das noch nicht getan hast und sagst, ich möchte das aber, ich möchte diesen Raum hier heute verlassen, mit meinem persönlich wichtigsten Pfingsterlebnis, nämlich der Rettung, ich möchte Jesus nachfolgen, dann bitte heb mir doch mal die Hand. Ich möchte gerne sehen, ob jemand da ist, mit dem ich beten darf. Dankeschön. Dankeschön. Seid mutig, ist noch jemand da? Möchtest heute die Sache mit Gott festmachen? Vielleicht sehen wir uns ja nie wieder, das weiß ich nicht, aber er und du, er und sie, ist noch jemand da? Das ist ein wichtiger Moment. Möchte jemand sein Leben mit Gott festmachen? Dann bitte ich die zwei Persönlichkeiten doch hier nach vorne. Ich würde gerne mit euch beten. Wenn noch jemand dazukommen will, letzte Chance. Hi. Hallo. Schön, dich wieder zu sehen. Wir sprechen jetzt ein Gebet zusammen. Das möchte ich jeden einladen, das mitzubeten. Ich nenne das ein Weihegebet. Ich persönlich habe es hunderte von Male gebetet. Es hat nie geschadet. Im Gegenteil, es hat mich immer wieder neu ausgerichtet, zu sagen, worum geht es in meinem Leben. Und wer das möchte, steht doch einfach an eurem Platz und sprecht das Gebet mit nach. Sprecht, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und so gebe ich dir jetzt alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Wasch mich rein und mach mich neu. Von heute an entscheide ich, dir nachzufolgen. Alle Tage meines Lebens. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Darf ich gratulieren. Die beste Entscheidung eures Lebens. Und aber nur die erste von vielen, die folgen, weil ich weiß, wie der Herr ist. Jetzt seid ihr an seiner Hand und jetzt führt er euch. Und dann wird immer wieder der Moment kommen, wo ihr sagt, ich will, das war eigentlich nicht so, lieber Sohn. Dann ist die Frage, was machst du? Sagst du, okay Gott, wenn du das so willst, dann mache ich das. Und ihr werdet jedes Mal merken, er stellt sich dazu, Dinge verändern sich, Probleme lösen sich, die ihr in all den Jahren nicht lösen konntet, die ihr es versucht habt, weil er Herr ist. Okay? Die beiden Herrschaften würden gerne mit euch noch ein kurzes Gebet sprechen und euch eine Kleinigkeit schenken. Okay, ein Applaus. Ich freue mich für die Entscheidung und ich weiß, wir alle haben Entscheidungen zu treffen, immer und immer wieder. Und jetzt lese ich euch das vor, was Dr. Harold Lindsay noch glaubt. Er sagt, sämtliche Gläubige sind versiegelt mit und bewohnt von der rechtfertigenden Gnade des Geistes und haben diese auch persönlich erfahren. Aber nicht jeder Gläubige wird zum Zeitpunkt seiner neuen Geburt oder sogar danach zwangsläufig vom Heiligen Geist erfüllt oder geführt. Die Erfüllung, von der wir hier sprechen, ist mit Sicherheit das Geburtsrecht jedes Gläubigen. Sie gehört ihm oder ihr, weil er oder sie ein Kind Gottes ist und ein mit Jesus Christus verbundener Erbe. Der Vater wünscht sich, dass alle seine Kinder mit dem Geist erfüllt werden. Es ist ein Segen, der in Anspruch genommen werden muss. Und so möchte ich jetzt meine 12 und Iris 12 nach vorne bitten, dass ihr euch hier mit dem Rücken zur Bühne aufstellt und gleichzeitig möchte ich die aufrufen, die sagen, jawohl, diese Voraussetzungen sind meine. Ich bin von neuem geboren, ich lebe unter der Herrschaft Christi oder wenn ich es nicht tue, tue ich jetzt Buße, damit es so ist. Okay, das kann alles jetzt passieren. Und Sünden im Leben bekennen, umzukehren, solltest du getan haben. Wenn nicht, ist das ebenfalls eine Möglichkeit. Noch Sünden zu bekennen, die noch nicht bekannt sind, hier am Kreuz oder auch vielleicht jemand, der gegenübersteht. Und Vergebung dir dazu zu sprechen. Und dann ist es an dir, zu sagen, ich will die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das sicherste Merkmal davon ist, dass du in neuen Zungen betest. Bei einigen oder vielleicht bei allen wird es sofort passieren, hier vorne. Bei anderen wird es vielleicht erst in den nächsten Tagen durchbrechen, dieses Zungengebet. Aber die Kraft dahinter ist das, worum es eigentlich geht. Das Zungenreden ist nur ein Erkennungszeichen. Die Kraft dahinter ist eine lebensverändernde Kraft. Lasst uns doch bitte zusammenstehen, wenn ihr könnt. Herr Jesus, das ist dein Fest. Du hast gesagt, du lässt uns nicht alleine, sondern du schickst uns den Parakletos, den Tröster, den himmlischen Beistand, den Heiligen Geist, als du zum Himmel gefahren bist. Und du hast Wort gehalten, er ist hier und er ist hier geblieben. Er ist hier heute. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Atmosphäre hier erfüllst, mit deiner Gegenwart, dass du deine Engel freisetzt, gerade jetzt, all das zu tun, wofür du hier gekommen bist. Herr, wir wollen nicht nur einen neuen Kick. Herr, wir brauchen Kraft, um das zu tun, was du willst. Um deinen Willen zu tun, damit dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden, in uns und durch unser Leben.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.